Ich erinnere eine Zeit, als ich jung war. Diese Phase meines Lebens kenne ich also auch, wo ich versucht habe, mit meinen Spielkameraden, Schulkameraden gut Fußball zu spielen. Und man hat natürlich neben dem Training immer nach einem Rezept gesucht, was verbessert meine Qualität beim Fußballspielen. Und ganz beliebt war damals unsere Vorstellung, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, wenn man einem berühmten Fußballspieler die Hand schüttelt oder heimlich an ihm vorbeiläuft und die Schulter reibt, im Englischen gibt es so einen Begriff Rubbing Shoulder, dann fällt etwas von dieser Herrlichkeit seines Spielvermögens auf mich ab und man lief auch am nächsten Samstag oder wann auch immer ganz mit viel mehr Kraft auf dem Platz. Wir alle sind unterwegs in unserem Leben, dass wir etwas von dem Glanz und der Herrlichkeit abbekommen, damit wir besonders sind. Wir alle sind auf der Suche nach jener Lücke in der Gesellschaft oder unserer Umgebung, wo wir jene Nische finden, in der wir persönlich den Eindruck haben, da bin ich nicht nur gut aufgehoben, sondern da bin ich auch irgendwie ein bisschen besonders. Nun sind wir ja gut erzogen, wir reden darüber nicht. Aber so heimlich träumen wir vielleicht davon, dass wir irgendwie, irgendwo, an irgendeiner Stelle doch wirklich den Unterschied machen. Und dass wir besser sind und ein wenig besser werden. Wir haben Sehnsucht nach dem Glanz, den andere schon haben. Zum Beispiel ist es heute gerade so, sehr leicht am Glanz anderer teilzuhaben, wenn man beispielsweise Fan von Bayern München ist. Die haben so viele Rekorde gebrochen, da strahlt man geradezu mit. Wenn ich jetzt sage, ich bin Fan von Werder Bremen, genau, OW, ja, danke, genau, okay, OW. Nun gibt es da natürlich auch demütige Sprüche, dass man sagt, ja, mit den Siegern immer auf einer Seite zu stehen, ist ja einfach, wir halten aus, mit denen durch das Tränental des Abstiegs gehen. Aber lassen wir das. Es geht darum, wir haben Sehnsucht zu glänzen. Wir haben Sehnsucht, etwas Bedeutsames zu sein. Ob wir jetzt sagen, es ist Herrlichkeit oder es ist ein bestimmter Stand, ein bestimmter Status. Wir möchten in irgendeiner Weise besonders sein. Und dann gibt es auch so Formulierungen. Übrigens, wenn man in einem Gespräch ist, dass man darauf hinweist, dass man den Professor, Doktor, Doktor sowieso, um den es gerade geht, dass man den persönlich kennt und schon mal mit ihm auf einer Konferenz zusammengearbeitet hat. Und dann hofft man, so ein bisschen von dem Doktoren- und Professorenglanz fällt auch auf mich ab. Ich habe ihm schon mal die Hand geschüttelt. Wir haben schon mal am Tisch zusammengesessen. Wir haben das gerne so. Wir glänzen gerne. Und dagegen ist zunächst mal nichts einzuwenden. Und im Gegenteil, ich würde sogar sagen, kultivieren wir diese Sehnsucht. Kultivieren wir diese Sehnsucht heute einmal einen Moment in uns, dass wir sagen, ja, wir möchten gerne bedeutsam sein. Wir möchten gerne glänzen. Wir lassen jetzt mal offen, in welchem Zusammenhang. Wir möchten gerne besonders. Wir sind mal so ehrlich mit uns selbst, dass wir sagen, stimmt, es gibt diese Strebung, diese Regung in mir. Ich möchte, also ich möchte gern glänzen. Also meine Hoffnung ist zum Beispiel jetzt in diesen Tagen, dass ich sehe gerade den Karl sitzen, dass der EHC, dass die Panther in Ingolstadt ins Finale kommen und endlich mal deutscher Meister werden. Ich möchte auch mal glänzen. Ich möchte auch. Ja. Wir möchten das. Wir möchten glänzen. Und wir kultivieren das in diesem Gottesdienst einmal. Einen Moment lang, wir stehen dazu. Ja, wir möchten wirklich einmal, wir möchten im Licht stehen. Wir möchten etwas von Glanz abbekommen. Wir möchten besonders sein. Ich lese uns einige Bibelworte heute, die das Thema aufgreifen. Mose zum Beispiel hatte eine Strecke, einen Dienst, einen Job. Er sollte ein ganzes Volk führen, sozusagen. Also es ist ja schon schwierig, eine kleinere Gruppe zu führen, aber so ein ganzes Volk. Ich habe einen jungen Freund im Ruhrgebiet, 14 Jahre, dicke Brille, bisschen sehr ausgefüllte körperliche Statur. seines Zeichens Schüler, 13 Jahre, aber in der inneren Gesinnung eines Professors. Ich fragte ihn, weil er bei den Pfadfindern ist, machst du jetzt dein Gruppenabzeichen? Sagte er, ja, guckt verklärt zum Himmel, ich weiß nicht. Ich sage, ja, warum? Weißt du, allein sind die Kinder ja gut zu haben. Aber wenn sie denn dann im Rudel auftreten, ich weiß nicht. Sagte, ja, der hat schon eine Menge begriffen, wenn dann die Kinder so im Rudel auftreten. Mose hatte nicht nur ein kleines Rudel, er hatte ein ganzes Volk und die hatten alle ihre eigene Meinung. Und er litt darunter. Und dann gibt es eine Situation, wo er sich beschwert, wo er sagt, es ist, ich kann und ich will nicht mehr dieses Volk führen. Ich strecke die Waffen und Gott redet mit ihm, das überlasse ich euch nachzulesen. Ich gebe nur, an einer Stelle steige ich ein, 2. Buch Mose, Vers Kapitel 33, Vers 18. Da bat er Gott, nachdem er mit Gott verhandelt hatte und Gott sagt ihm, ja, auch das will ich dir gewähren und auch das gebe ich dir gewähren. Und dann sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Völlig undemütig, aber ehrlich. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte Anteil haben an deinem Glanz. Ich möchte Anteil haben an dem, was bei dir an Schönheit, an Herrlichkeit ist. Wir haben alle so eine Vorstellung von Herrlichkeit, vielleicht Gold, Licht, Edelsteine, Schönheit, Atmosphäre, Wohlgerüche. Das ist ja nicht immer nur etwas für die Augen, das ist ja ein Gesamtpaket. Herrlichkeit, wie war es? Herrlich, sagen wir manchmal. Wie war deine Geburtstagsfeier oder wie war dein Konzert? Herrlich. Und dann sind da ganz viele Eindrücke drin. Die Musik war schön, viele nette Leute kennengelernt. Es war herrliches Wetter. Es war, das ist herrlich. Ganz viele Impulse. Mose sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet, ich will alle meine Herrlichkeit an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Das ist ja komisch. Also, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, ja gut, geht, aber ich lasse sie an dir vorbeilaufen. Ich rufe meinen Namen aus, hier bin ich. Oder der Name, den Gott ausruft, kombiniert mit Herrlichkeit, mit Glanz, mit Glorie. Kombiniert damit in unserer Vorstellung plötzlich so ein Begriffspaar von ich werde gnädig sein. Da hätte ich gerufen, Moment, du hast dich in der Seite verschlagen. Wir reden von Herrlichkeit. Jetzt brauchen wir Gold, Edelsteine, tolles Gefühl, aber hallo. Und Gott sagt, ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein will. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Erinnert ihr euch an eine der ersten Predigten, die ich hier gehalten habe? Ich werde sein, als der ich mich erweisen werde. Das ist der Name Gottes. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Das ist mein Name. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Das ist mein Name. Und das in der Kombination mit Herrlichkeit. Und wir ahnen, unsere Sehnsucht nach Herrlichkeit, ja, jeder ist jetzt gerne vielleicht so schon heimlich bereit, diese Sehnsucht nochmal zu überdenken. Irgendwie haben wir den Eindruck, da hat einer das Richtungsschild verstellt. Herrlichkeit, denken wir, das ist doch Glorie, das ist doch Schönheit, das ist doch Glanz, das ist doch Glamour, das ist doch einfach nur herrlich. Wieso jetzt gnädig? Wieso jetzt barmherzig? Wieso kommen diese Begriffspaare plötzlich in diesen Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit? Für unsere Art zu denken ist das ein bisschen schwierig. Und wenn wir dann einen Sprung machen ins Neue Testament, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit Gottes war unsere Erwartung nicht da, auch Glanz und Glorie und Glamour und Schönheit und Licht. Und hier erneut beim Johannes, wenn er beschreibt, wir sahen die Herrlichkeit von Gott, wir haben sie geschaut. Wir haben sie nicht nur gesehen, geträumt, nein, es ist sozusagen zum Anpacken geworden. Diese Herrlichkeit Gottes ist nicht bei Gott geblieben, sondern sie kommt in Person zu uns. Und diese Person, die da kommt, diese Herrlichkeit Gottes, verbunden hier in diesem Wort bei Johannes mit dem Stichwort voll Gnade und Wahrheit. Und Wahrheit ist unangenehm für uns. Wir wünschen uns Wahrheit. Aber Wahrheit hat diese Unart, wenn wir so einmal wollen, dass die Wahrheit, nur weil es sie gibt, in uns alle Unwahrheit konfrontiert. Wir wünschen uns die Begegnung mit dem wahren, mit dem lebendigen Gott. Und was wir sehen, ist die Fratze unseres eigenen Lebens und die eigenen Schuld, der eigenen Unzulänglichkeit. Das hat jetzt nichts mit Gott zu tun im Sinne von, dass Gott uns in die Suppe spuckt, dass Gott böse ist. Nein, es ist einfach so, dass wenn wir in den Spiegel, in einen geputzten Spiegel schauen, dass wir uns klar und unverstellt erkennen. Alle Haare auf der Nase, alle Haare auf dem Ohr, alle Falten, die uns nicht gefallen, alle erschlafften Hautpartien, die wir so gerne auf der Ferne irgendwie so straff übersehen. Wir sehen es, weil der Spiegel klar und geputzt ist. Im Licht der Wahrheit sehen wir, wer wir sind. In der Begegnung mit dem wahren Gott entdecken wir unsere eigene Untreue. Entdecken wir unsere Fehler. Entdecken wir unsere Ich-Sucht. Entdecken wir unsere vielen kleinen Lügen. Entdecken wir unsere Sehnsüchte, über die wir gar nicht so oft und so gerne reden. Entdecken wir jene Winkel in unserer Seele, die wund sind, die verwundet sind. Entdecken wir Narben, die uns das Leben geschlagen hat und die uns eingrenzen. Da entdecken wir unsere Ängste vor dem Tod und dem Sterben. Und wir entdecken unsere ungestillte Sehnsucht nach Leben und Bedeutung. Wir entdecken unsere Hoffnungen, die unerfüllt bleiben. Im Licht der Wahrheit erkennen wir das. Und wir könnten daran verzweifeln, wir könnten daran zerbrechen, wir könnten es manchmal gar nicht mehr aushalten, wenn wir das nur als wahre Konfrontation sehen. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Da gibt es noch eine Seite in der Herrlichkeit Gottes, die es mich aushalten lässt, wer ich bin. Weil in der Gnade Gottes er mir begegnet und sagt, das, was dich stört, das, was in deinem Leben Unheil ist, das, was zerbrochen ist, das, was Schuld ist, was Sünde ist, was vor mir nicht bestehen kann, was dein Leben zerstört und kaputt macht, das will ich berühren. Das stört mich nicht. Das hindert mich nicht. Nicht, dass du deswegen ein toller Hecht wirst. Nein, aber es stört mich nicht. Es soll nicht zwischen mir und dir unüberwindlich stehen, dass wir beide nicht zusammenkommen können. Der Weg Jesu begann, er ist aus der Herrlichkeit Gottes gekommen und dass er von Gott kam, erinnert ihr euch? Ist jetzt ein bisschen jahreszeitlich leicht verschoben, aber Und das sei euch zum Zeichen gegeben, ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe. Zeichen für Gott, Zeichen für mein Messias ist gekommen, Zeichen für den, der aus der Herrlichkeit, mit der Herrlichkeit Gottes kommt, in Windeln gewickelt. Zeichen der Armut, Zeichen der Menschlichkeit. Sören Kierkegaard hat sich über diesen Gott Gedanken gemacht und sich die Frage gestellt, wie ist das eigentlich zu erklären und zu begreifen, was Gott dort tut? Was macht Gott dort mit seiner Herrlichkeit? Was geschieht dort bei Gott und mit Gott und in ihm, dass er sozusagen diesen Jesus auf diese Welt kommen lässt? Was geschieht da? Was bedeutet es, wenn es heißt, wir sahen seine Herrlichkeit, die wurde sozusagen menschliche Gestalt unter uns, voller Gnade, voller Wahrheit? Was bedeutet es? Und er erzählt eine kleine Geschichte von einem König, der sich in einem gedachten Reich bewegt und eines Tages beim Gang durch sein Reich über einen Markt in eine junge Bäuerin verliebt. Eine arme Frau, in Lumpen gekleidet, gezeichnet vom harten Leben, aber offensichtlich gibt es in ihr einen Wesenszug, den der König entdeckt und der ihn fasziniert und sein Herz je länger, je mehr entbrennt in tiefer Liebe zu diesem Mädchen. Und er möchte, dass sie ihn liebt. Nicht um des Geldes willen, nicht um der Macht willen, nicht um des Königtitels willen. Er möchte, dass sie ihn liebt um seiner selbst willen. Und er überlegt, wie kann ich es anstellen, dass ich sicher bin, dass ihre Liebe mir gilt und nicht meinen ganzen Attributen. Und nach langem Hin und Her und Beratung mit seinen vielen Beratern am Hof entschließt er sich, er wird alles zurücklassen. Er selbst wird sich in Lumpen kleiden und er wird sich einen Hof nehmen. Er wird als Bauer unter Bauern in seinem eigenen Königreich leben. Er wird dort sein als jemand wie einer von ihnen. Und er geht dabei, so sagen wir, volles Risiko. Nämlich das Risiko, dass er in den Augen seiner angebeteten und verehrten jungen Bäuerin nicht taugt. Er geht das Risiko, dass er einer von ihnen wird und doch das Herz nicht gewinnt. Gott ging dieses Risiko ein. Das ist der Grund. Seine Liebe zu den Menschen. Gott ist hoffnungslos verliebt, möchten wir sagen, in den Menschen. Er liebt diese seine Geschöpfe. Und er will sie zurückgewinnen. Er will ihre Liebe. Er sehnt sich danach, dass es eine Beziehung zwischen ihm und uns gibt, geprägt von Liebe. Und deshalb ist für ihn der einzige und der sicherste Weg der, dass er sagt, ich muss ihnen zeigen, dass ich sie liebe. Ich muss ihnen zeigen, dass es nicht gilt, diese Ausrede. Ah ja, du bist König, du kommst aus der Herrlichkeit, du bist ja bei dir im Himmel, ist alles einfach. Aber guck mal hier, Gott, guck unser Leben an, wie schwer es ist. Guck unser Leben an, wenn unsere Seele verletzt wird. Guck unser Leben an. Das kennst du nicht. Du hast gut richten und reden. Gott wird Mensch. Gott sagt, nein, diese Ausrede soll nicht gelten. Meine Liebe ist so stark, ich will ihnen begegnen. Ich will ihnen begegnen. Ich will einer von ihnen werden. Ich will mit ihnen Seite an Seite durch das Leben gehen. Ich will jemand sein, der ihnen zeigt, wie groß und wie tief meine Liebe zu ihnen ist. Ich möchte, dass sie mich lieben und dass diese Liebe rein ist und dass diese Liebe ehrlich ist und dass sie mich meinen, mich meinen. Die Titel für die Predigt habe ich überschrieben: Der heruntergekommene Gott. Der Gott, der vom Himmel herunterkommt. Als Richtungsaussage. Aber auch der Gott, der wirklich im wahrsten umgangssprachlichen Sinne des Wortes heruntergekommen zu sein scheint, wenn man den Vergleichspunkt bei der Herrlichkeit und Größe und dem Reichtum der Herrlichkeit bei Gott ansetzt im Himmel. Was verlässt er, um als Mensch unter Menschen verspottet, angespuckt, in einem Schauprozess gekreuzigt, diesen Menschen zu dienen und zu leben, unter ihnen zu sein, ihnen Gutes zu tun, sie zu heilen, ihnen die Augen zu öffnen, ihre Krankheit auf sich zu nehmen, sich auspeitschen zu lassen, die Passion durchstehen zu können, bis zum Schluss, um in dieser Liebe durchgängig und unverrückbar zu bleiben. Ich bin gekommen, weil ich euch liebe. So sehr, sagt Johannes, hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, seinen einzig geborenen Sohn gibt, damit er uns die Liebe des Vaters zeigt. Paulus schreibt es dann an die Korinther im zweiten Kapitel des Philipperbriefes, Quatsch, nicht die Korinther, an die Philipper, zweiten Kapitel, Philipperbrief schreibt er: Solche Gesinnung habt untereinander, wie sie auch in Christus Jesus war. Ihr erinnert euch beim Fußballspielen, Handschütteln, Schulterreiben, damit etwas von der Größe und der Herrlichkeit und dem Können der anderen für mich abfällt? Wenn wir mit Gott Schulter an Schulter gehen, wenn wir sozusagen Gott die Hand schütteln, wenn wir so ein wenig von dieser seiner Herrlichkeit abhaben wollen, dann sagt Paulus, lest es einmal so. Wer mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung kommen will für sich und sein Leben, der muss lernen, wie Gott zu denken. Wer mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung kommen will, kommt mit dieser Herrlichkeit in Berührung, die voller Gnade und Wahrheit ist. Kommt mit der Herrlichkeit in Berührung, die sozusagen nicht stehen bleibt an dem, was trennt, sondern den Weg zum anderen sucht, um ihn zu gewinnen. Er schreibt dann weiter: Er, der in Gottes Gestalt war, Jesus, erachtete das Gottgleichsein nicht als Beutestück. Will sagen, für ihn war es nicht, ist meine, unaufgebbar, gebe ich nicht her. Wir kennen ja gerade die Diskussion, dass ein Staatsmann ein Beutestück gemacht hat und was man danach hört ist, gebe ich nicht wieder her. Die Krim ist meine, gebe ich nicht wieder her. So sind wir Menschen. Gott, Jesus ist so nicht unterwegs, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Er ließ seine Robe, sein purpurnes Gewand, das ihn als König sozusagen adelt und zu ihm gehört, als eines der kostbarsten Kleiderstücke der damaligen Zeit. Er lässt diesen Purpurmantel, der ihn als König ausweist, zurück, um sich nachher in einem von Soldaten über ihn geworfenen Mantel als König verspotten zu lassen, mit einer Dornenkrone, geschlagen mit Rohren und mit Geißeln. Er wurde in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass im Namen Jesu sich jedes Knie beuge im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und jede Zunge zur Ehre Gottes des Vaters bekenne, Jesus Christus ist der Herr. Das ist die Herrlichkeit Gottes, voller Gnade und voller Wahrheit, die nicht bei sich selbst bleibt in der Herrlichkeit der Himmel, sondern die der Regung und der tiefen Liebe Gottes zu seinem Geschöpf nachgibt, und er macht sich auf den Weg, diesen Menschen zu begegnen und seine Gnade, sein Angebot für Leben zu bringen. Er wird wie einer von ihnen. Er taucht ganz ein in die Menschlichkeit. Wenn wir sagen, Herr, wir sind so dankbar, dass du das für uns getan hast. Du hast uns erlöst und wir glauben dir, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Wir feiern ja heute Abendmahl. Wir erinnern uns daran, was Jesus Christus für uns getan hat. Dann ist das nur ein Aspekt dessen, wozu und wofür Gott gekommen ist. Um uns, so sagen wir, zu erlösen. Um uns zu retten, um uns aus der Finsternis hineinzunehmen in das Reich seines Lichts. Das mögen wir. Ja, wir haben Anteil eines Tages am himmlischen Jerusalem. Da gibt es also nette Geschichten, wie groß und wie schön es ist. Die Straßen, so singen wir in manchen Liedern, mit goldenen Steinen gepflastert. Herrlichkeit, wir können gleißendes Licht, Schönheit. Der Mensch kann sich das immer nur in dem Reichtum seiner irdischen Vorstellungswelt irgendwie transformieren in den Himmel. Irgendwie, es muss großartig, herrlich, nett, schön, Palmen, was immer auch. Und dann Gesang. Und zwar Gesang, über den man nicht streiten kann, weil er allen gefällt. Unvorstellbar. Das alleine schon Herrlichkeit. Wir alle singen dieselben Lieder. Keiner meckert, alles gut, Lautstärke stimmt, Text auch, Musik auch, alles herrlich, wie schön. Aber es ist nur ein Aspekt von dem, was zur Herrlichkeit Gottes gehört. Wer Anteil an der Herrlichkeit Gottes sucht, wer Anteil an der Herrlichkeit Gottes bekommt, bekommt Anteil an Folgendem. Jesus begegnet seinen Jüngern, Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 21. Er begegnet ihnen in einem geschlossenen Raum, wo sie sitzen. Sie hatten Angst vor den Juden. Sie haben die Türen zugeriegelt. Sie wollten nah beieinander sein, sich menschlich gegenseitig trösten, sich in Erinnerungen austauschen, wer Jesus war, was sie mit ihm erlebt hatten, das tröstet. Aber es eröffnet keinen Blick nach vorn. Es ist der nach hinten gewandte Blick, den die Jünger dort hatten. Dann heißt es, und Jesus trat in ihre Mitte und er sagte erneut zu ihnen, Friede sei mit euch. Das mögen wir. Friede, das ist so schön, wenn Gott kommt und das Herz und die Unruhe in uns befriedet. Und dann heißt es dort, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wer Begegnung mit der Herrlichkeit Jesu hat, die einen erlöst, weil uns die Gnade getroffen hat, weil wir der Wahrheit seines Wortes geglaubt haben, weil wir aufgestanden sind, wie einst Matthäus am Zoll, als Jesus sagte, folge mir nach, weil wir ihm geglaubt haben, seinem Wort der Wahrheit, weil wir aufgestanden sind und in die Nachfolge eingestiegen sind, wer so seinen Weg mit Jesus begonnen hat, hat auch Anteil an der Herrlichkeit, die geht und sich bewegt und den anderen sucht. Oder anders gesagt, bekommt Anteil am Auftrag. Ihr habt meine Herrlichkeit geschaut. Ihr seid meiner Gnade begegnet. Ihr habt dem Wort meiner Wahrheit gelauscht und vertraut. Ich habe euch hineingeholt aus der Welt, aus der Finsternis, hinein in mein Licht. Und jetzt geht mit mir den Weg, den ich auch gegangen bin. Achtet nicht darauf, heilig und rein und sündlos und schön und erlöst bis zur Rente zu bleiben. Das braucht ihr gar nicht. Dafür ist meine Gnade groß genug. Das braucht ihr nicht. Ich brauche Menschen, die wie ich den Auftrag und die Liebe des Vaters zu denen tragen, die so in Finsternis sitzen, dass sie nicht sehen können. Ich brauche Leute, die mit mir dorthin gehen, wo Menschen sich nicht bewegen können, weil die Schuld ihres Lebens sie niederdrückt. Ich brauche Leute, die von meiner Liebe und meiner Art Herrlichkeit angesteckt sind, den Weg suchen zu denen, die freiwillig nicht zu mir kommen wollen, aber die sich anstecken lassen von meiner Liebe zu ihnen, die gepackt sind von der Leidenschaft des Vaters, diese Menschen, die er liebt, mit seiner Wahrheit, mit seiner Gnade zu berühren, damit sie auch Anteil an der Herrlichkeit und den Himmel bekommen. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat. So wie ich meine Herrlichkeit zurückgelassen habe, so vertraut darauf, dass eure Erlösung in mir fest ist. Ihr müsst sie nicht festhalten. Vertraut mir, dass mein Wort, dass ihr meine Kinder seid, dass dieses Wort gilt und dass es trägt. Niemand wird die Schafe, die mir gehören und die ich dem Vater gegeben habe, aus der Hand des Vaters reißen, sagt Jesus. Vertraut mir, dass meine Erlösung für euch gilt. Lasst diese Herrlichkeit, an der ihr Anteil bekommen habt, lasst sie einen Moment zurück und macht euch, wie ich auch, mit mir auf den Weg zu denen, die diese Begegnung mit mir noch nicht hatten. Wir waren auf Klausur die letzten zwei Tage als Gemeindeleitung und haben uns Gedanken gemacht darüber, was es bedeutet, welche Zukunft hat unsere Gemeinde? Was für eine Gemeinde wollen wir werden? Was soll uns als Gemeinde Jesu bestimmen? Wollen wir unsere Erlösung festhalten? Wollen wir unsere Erlösung absichern? Oder wollen wir verstehen und wollen wir diesem Ruf folgen, dass wir sagen, wir möchten Gemeinde werden, die eine Bedeutung in der heutigen Zeit für die Menschen im heutigen Ingolstadt hat? Wie muss diese Gemeinde aussehen? Oder anders gesagt, zu wem will Gott uns schicken? Wenn wir Menschen ansprechen wollen mit der Botschaft des Evangeliums, wenn wir sozusagen wie Gott zu den Menschen kam, wenn wir auch an dieser Sendung Anteil haben wollen, dass auch wir zu den Menschen kommen oder gehen, wie kann das Gestalt gewinnen? Wir haben angefangen darüber nachzudenken, dass das gar nicht so leicht ist. Ein Kernsatz war zum Beispiel, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wie muss unser Gottesdienst aussehen? Wie muss unser Gemeindeleben aussehen? Welche Gruppen müssen wir anbieten, damit Menschen, die heute noch nichts von Jesus wissen, Jesus finden? Und man kann geradezu, wie damals Jesaja es gehört hatte in seiner Berufung, auch so sagen, dass Gott fragt, wen soll ich senden? Und das, was Gott heute Morgen mit uns macht, ist, dass er uns liebevoll, eben wahrheitsgemäß, daran erinnert, eigentlich habe ich euch erlöst und ihr wisst das auch, dass gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, auch für euch gilt. Geht hin in alle Welt. Das ist kein Wort für die Gemeindeleitung. Das ist ein Wort für die Gemeinde Jesu. Für jeden, der Christus kennt. Bring meine Herrlichkeit zu den Menschen, die sie noch nicht kennen. Und wenn wir dann darüber nachdenken, ja, wie sieht denn die Herrlichkeit aus? Dann wird Gott uns daran erinnern, die Herrlichkeit, das weißt du doch. Das ist meine Gnade, die dich trotzdem aushält. Das ist meine Gnade, die ja zu dir sagt, obwohl ich weiß, wer du bist. Das ist meine Gnade, die groß genug ist, dich auszuhalten in all deinen Enttäuschungen, Verwundungen, an den Stellen, wo du sündigst, dir vergibt und dir einen Neuanfang ermöglicht. Das ist meine Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit ist mein Wort. Und ich sage dir, das Wort, das du sagst, das Wort in deiner Hand, mein Wort in deiner Hand, ist voll Kraft. Nicht, weil du Kraft hast, sondern weil ich mich an mein Wort binde. Also, wo ist dein Risiko? Du bist erlöst. Du gehörst zu mir. Du hast Anteil an meiner Herrlichkeit. Und ich habe meine Herrlichkeit losgelassen und bin gekommen zu dir. Ich bin heruntergekommen. Ich habe es nicht sozusagen festgehalten. Ich habe es losgelassen, um euch zu gewinnen. Und so mancher von uns wird sich wahrscheinlich dann fragen, oh oh, das wird spannend. Was werden wir und was werde ich vielleicht loslassen müssen? Gemach, gemach. Ein Trick des Teufels ist, dass er uns gerne an der Stelle das Extrem vor Augen stellt. Wir müssen jetzt, und dann kommt das Schlimmste vom Schlimmen, und so ist Gott eigentlich nicht. Gott knüpft an dem an, wer wir sind und was wir sind und wo wir sind. Das, was uns die größte Mühe macht, ist, uns zu bewegen, aufzubrechen, aufzustehen, etwas loszulassen und darauf zu vertrauen, dass dann, wenn ich gehe, Gott sich zu mir stellt, dass dann, wenn ich rede, Gott zu seinem Wort steht, dass dann, wenn ich sozusagen mich aufmache, Gott wirklich Dinge verändert und Wunder tut und Menschen berührt. Ich wünsche mir für uns, dass wir als Gemeinde in den Blick bekommen, neu uns fragen, Herr, wenn wir dir folgen und deinen Anteil an deinem Auftrag ernst nehmen, was an uns und bei uns wird sich ändern müssen, damit wir Wege finden zu den Menschen, die dich nicht kennen? Es geht nicht um Veränderung um der Veränderung willen. Aber es geht um die Vorstellung, dass wenn wir uns bewegen wollen, wir nicht sitzen bleiben können. Beides gleichzeitig geht nicht. Es ist unser menschliches Herz, wie bei kleinen Kindern, kann man das manchmal so wunderbar sehen, haben sie zwei Spielzeuge in der Hand und dann hält man ihnen ein wunderbares Eis entgegen. Ich habe diese Tests mit meinen Kindern gemacht. Ich habe mich beömmelt vor Lachen. Bloß nichts loslassen. Aber als sie es dran geschafft haben, ein Spielzeug loszulassen, haben sie die Erfahrung gemacht, das, wonach mein Herz sich sehnt, das Eis. Ich kriege es. Ich kann es mir nehmen. Und dann war auch gar keine Frage, das zweite Spielzeug loszulassen, weil das Eis so lecker war. Der heruntergekommene Gott kam uns zu begegnen in Gnade und in Wahrheit, um uns mit hineinzunehmen in die gleiche Bewegung. Sein Herz ist voller Leidenschaft und Liebe zu den Menschen. Und er will, dass seine Liebe zu den Menschen kommt. Er hat dich und mich erlöst, hineingenommen in sein Team, damit mit uns und durch uns viele andere berührt werden und die Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommen. Als Gemeindeleitung haben wir den Eindruck gewonnen, diesem Weg und dieser Spur wollen wir folgen. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen an dieser Stelle, wenn wir eine Zukunft haben wollen, die Gott uns eröffnet als Gemeinde, wenn wir ernst nehmen, was Gott uns als Potenzial in uns Menschen hier zusammengestellt hat in dieser Gemeinde. Wenn wir sehen, was Gott uns an Möglichkeiten gegeben hat, wie wertvoll jeder Einzelne ist, der hier sitzt, und alle anderen, die noch nicht hier sind oder gerade unten sind oder woanders sitzen, wenn wir einmal schauen, wie viel wertvolle Menschen Gott hier zusammengebracht hat, welches Potenzial in der Hand Gottes, wenn wir uns einlassen auf diesen Weg des heruntergekommenen Gottes, der kam, um zu berühren mit Liebe und Gnade. Und wenn wir sagen, Herr, daran wollen wir Anteil haben. Wir wollen uns senden lassen. Wir wollen neu denken lernen, wie müssen wir unterwegs sein, damit wir Menschen erreichen. Wie müssen wir unterwegs sein, damit Menschen dich finden. Wie müssen wir miteinander umgehen, damit Menschen glauben, hier geht es anders zu als in der Welt. Hilf uns auf diesem Weg. Das ist meine Sehnsucht. Das ist mein Wunsch. Dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, an Erlösung, an Befreiung, dass wir es nicht versuchen, selber zu sichern. Das wäre der Versuch, sozusagen nicht alttestamentlich, sondern neutestamentlich mit ein bisschen Anstrich wieder nach dem Gesetz zu leben. Wir schaffen es nicht. Aber aus der Gnade und dem Erlöstsein den Weg zu den anderen zu suchen und ihnen von der Gnade und von dem Erlöstsein zu erzählen und ihnen zu zeigen, so wie Gott mich liebt, so liebt er auch dich. Das ist ein lohnender Weg. Warum sollten Menschen glauben, dass diese Liebe auch für sie gilt? Weil sie vielleicht glaubwürdig an mir sehen, Mensch, wenn Gott den liebt, warum sollte er nicht auch mich lieben? Es hat was zu tun mit Gnade und Wahrheit. Die uns begegnet ist in Jesus Christus. Lassen wir uns anstecken. Gott kam herunter, um uns zu erlösen. Er hat uns erlöst, um mit uns dorthin zu gehen, wo Menschen auf die Erlösung warten. Dafür braucht er uns. Dafür hat er uns ausgerüstet. Dafür gibt es dich und gibt es mich. Amen.